Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Sven Gábor Jánski. Und für alle, die Sven nicht kennen, darf ich ihn einfach mal näher vorstellen. Sven Gábor Jánski ist Europas innovativster Zukunftsforscher und Gründer und Leiter des To Be Ahead Think Tanks, dem größten unabhängigen europäischen Trendforschungsinstitut. Seine Strategieempfehlungen sind zum Maßstab für Geschäftsmodelle der Zukunft für Unternehmen aller Branchen geworden. Diese Prognosen und Erkenntnisse fußen auf den mehr als 150 wissenschaftlichen Studien und Trendanalysen, die der Zukunftsforscher in seinen Instituten regelmäßig durchführt. Und genau darüber sprechen wir auch heute, über die Zukunft zum Teil und auch über die digitale Welt. Hallo Sven.
Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Sven, ich habe gelesen, ich denke auf deiner Website oder woanders über dich, da schreibst du, Digitalisierung tötet den Standard. Im Jahr 2025 gibt es keine Einheitsprodukte zu Einheitspreisen für Einheitskunden mehr. Produkte werden sich individuell und situativ anpassen, sie werden adaptiv. Diese Zeilen, wie gesagt, habe ich gefunden, das hast du gesagt, glaube ich, dann auch, aber 2025 ist doch schon in 3 Jahren. Ist das nicht ein bisschen zu knapp?
Naja, also als wir die Prognose gemacht haben, wir Zukunftsforscher, wir machen ja immer 10-Jahres-Prognosen, also 10 Jahre in die Zukunft. Das ist so der Bereich, den man relativ gut prognostizieren kann, ne, mit wissenschaftlichen Methoden. Und tatsächlich, als wir diese Prognose gemacht haben in unserem Institut, da war es ungefähr 2015 und wir haben eben 10 Jahre vorausprognostiziert. Ich glaube, aus heutiger Sicht muss man sagen, in all den Bereichen, in denen wir eine hohe Nutzung von Daten haben, also digitale, hochdigitale Geschäftsmodelle. In all den Branchen passiert genau das und zwar immer schneller. Also da wird es ganz, also mit einiger Wahrscheinlichkeit tatsächlich Branchen geben, in denen es keine Standardprodukte mehr gibt im Jahr 2025. Allerdings muss man tatsächlich sagen, dass die Digitalisierung in unseren Ländern, im deutschsprachigen Raum, in der Mitte Europas, dann doch nicht ganz so schnell gegangen ist, wie wir Zukunftsforscher das 2015 prognostiziert hatten. Da ist es an anderen Stellen der Welt viel, viel schneller gegangen und deshalb wird es nach wie vor auch 2025 vermutlich noch Branchen geben, die so wenig Daten nutzen, dass immer noch Standardprodukte verkauft werden müssen, einfach weil es nicht besser geht sozusagen, weil man eben in der Datennutzung noch nicht so weit ist. Also das muss man aus heutiger Sicht tatsächlich sagen, da hat sich in manchen Branchen die Entwicklung ein bisschen langsamer vonstatten gegangen, als wir es eigentlich gedacht haben.
Woran liegt jetzt das eigentlich, wenn du sagst, ne, dass es in Europa vielleicht ein bisschen länger dauert? Liegt es vielleicht daran, dass wir im Grunde genommen sehr, sehr gute Jahre denn hatten in der Vergangenheit und dass sich die Unternehmen vielleicht ein bisschen zu sehr ausgeruht haben und das Feld vielleicht China überlassen haben, den Asiaten überlassen haben und selbst nicht so wirklich Gas gegeben haben?
Ja, genau daran liegt das. Also uns geht es sehr, sehr gut. Und zwar, das gilt für die gesamte Wirtschaft, das gilt für die allermeisten Branchen und das gilt auch für die allermeisten Menschen in unseren Ländern. Und auf diesem uns geht es gut, lässt sich ganz gut ausruhen. Ja, das war in der, wenn man in die Welt der Innovation schaut und beziehungsweise in die Art, wie Innovation in der Welt an all den anderen Stellen der Welt passiert, dann hat der schnelle Progress, also der schnelle Fortschritt, hat hauptsächlich eine Ursache, eine Triebkraft. Und diese Triebkraft ist, dass es Menschen nicht so gut geht und diese Menschen neue Technologien benutzen und viel arbeiten, 24 Stunden, 7 Tage sozusagen daran arbeiten, dass es ihren Kindern irgendwann mal besser gehen soll. Das war übrigens, hat jetzt nicht zwingend mit China oder Silicon Valley zu tun, weil genau dasselbe war nach dem Zweiten Weltkrieg auch bei uns. Also meine Großelterngeneration, die hat 24 Stunden, 7 Tage gearbeitet, hat neue Technologien benutzt, Automobil und was weiß ich was, ja, damit es den Kindern besser geht. Und dann haben sie es geschafft. Und inzwischen geht es uns, wie gesagt, so gut, dass dass es einige von uns vielleicht denken oder viele von uns denken, dass wir das nicht mehr nötig haben. Aber genau das führt dazu, dass an den Stellen, wo sozusagen die Schmelztiegel in der Welt für die vielen Unzufriedenen sind, also die, denen es nicht gut geht und die viel dran arbeiten, dass es ihnen besser gehen soll. Silicon Valley, ja, ist ein Schmelztiegel für Immigranten aus aller Welt. Die chinesischen Großstädte, Shenzhen, Shanghai, sind Schmelztiegel für Immigranten, nicht aus aller Welt, aber aus chinesischen Dörfern. Es sind auch viele, das reicht auch. Und überall, genau an diesen Ort in der Welt, geht es gerade richtig mit hoher und höchster Geschwindigkeit voran. Naja, und das ist eben nicht hier, weil es uns gut geht.
Wenn man aber das die USA ein bisschen detaillierter ansieht jetzt einmal, dann haben wir auf der einen Seite Silicon Valley, wo du sagst, ne, also auch dort kommen sehr viel Migranten denn hin und auch dort geht wirklich denn etwas weiter. Aber das gilt nicht für die USA komplett, weil wenn ich daran denke, ich war das letzte Mal vor 2 Jahren in New York und da habe ich gesehen, also im Grunde genommen habe ich da beispielsweise keine Teslas gesehen. Ich habe, Uber, ja, das hast du gesehen. Aber diese großen Innovationen jetzt, also ich musste Amazon Go, musste ich suchen. Eine Weiterentwicklung gab es da, glaube ich, die letzten 2, 3 Jahre auch nicht mehr. Wenn man das sich einmal ansieht, die Leute sind nur reingekommen, um mal zu schauen, wie funktioniert also das wirklich Einkaufen ohne einer Kasse. Aber richtige Innovationen in so Städten wie New York gibt es aus meiner Sicht fast nicht. Also wird mehr in Zukunft in Asien passieren, weil du, so wie du es gesagt hast, dort vielleicht noch einmal der Ansporn noch ein größerer ist?
Also ganz absolut definitiv. In Asien ist im Augenblick das Zentrum, und auch nicht ganz Asien, ja, da gibt es also wenige Megacities tatsächlich, die da die Trendtreiber sind. Aber das sind die Trendtreiber im Augenblick für die Innovationsgeschwindigkeit in der Welt. Dort ist die Innovationsgeschwindigkeit am höchsten. Und wenn du dir Städte anschaust wie Shenzhen oder Shanghai oder also naja, diese typischen chinesischen Städte, da kann man das überhaupt nicht sagen, dass dort nichts passiert, sondern da ist da entstehen Wolkenkratzer in 2 Jahren, komplette Neubau, also komplette Stadtgebiete werden neu gebaut und so weiter und so fort. Ja, da entstehen Flotten von autonomen, also selbstfahrenden Taxis, die es da gibt und so weiter und so fort. Also selbstverständlich darf man auch dort nicht übertreiben, auch dort ist noch nicht alles komplett digital, ja. Also wir sind da auf einem Weg, auf einer Bewegung. Aber was wir dringend lernen sollten, wenn wir uns mit Digitalisierung beschäftigen, ist, dass die Tempomacher, die Geschwindigkeit bestimmen in der Welt, eben nicht mehr, dass man da nicht mehr nach Westen schauen kann oder jedenfalls nicht mehr ausschließlich nach Westen schauen kann, sondern eben nach Osten schauen muss. Und das ist etwas Neues, aber das betrifft jetzt natürlich auch nicht nur die Digitalisierung, sondern das betrifft sehr, sehr viele Bereiche der globalen Wirtschaft, der globalen Politik, dass China und seine Nachbarstaaten sich sozusagen jetzt den Teil wieder nehmen, den sie schon mal hatten und den sie möglicherweise auch aufgrund ihrer Größe in der Welt und ihrer Einwohnerzahl beanspruchen können.
Werden wir in Europa den Anschluss noch einmal finden oder wird diese Lücke so groß bleiben oder mitunter noch größer werden?
Dazu muss ich 2 Sachen sagen. Das Positive ist, wir haben eine Chance, den Anschluss zu finden. Wir haben sogar die Chance, an gewissen Stellen wieder zu überholen. Warum ist das so? Weil in der Welt der Technologieentwicklung es völlig normal ist, und das ist nicht neu, sondern das war schon immer so, dass immer, wenn eine Technologie durch eine neue Technologie grundlegend abgelöst wird, immer dann gibt es neue Akteure, neue Unternehmen sozusagen, die Weltführenden sind. Da gibt es diese nette Übung, dass man in die Aktienindizes der Welt schaut, ob Dow Jones oder in Deutschland der DAX oder wie auch immer, und sich jeweils die letzten 50 Jahre anschaut und dann vergleicht, wer war denn da vor 50 Jahren drin, welche Unternehmen, welche sind heute drin. Und siehe da, man stellt fest, naja, eigentlich gibt es da nur noch eine Handvoll, also so 3, 4, 5, 6, 7, die gleich sind, also wo die gleichen Namen und alle anderen haben sich durchgetauscht. Der Grund ist genau das, was ich gesagt habe, weil immer, wenn neue Technologien kommen und alte ablösen, sind es neue. So, das heißt also, prinzipiell erstmal gibt es die Chance, dass neue Technologien kommen und da kann man ein paar nennen. Quantencomputer lösen bisherige Computer ab, die Genetik in der Medizin, all die genetischen Mechanismen und Technologien lösen die klassische oder die bisherige Art von Medizinherstellung ab. In der Nahrungsmittelindustrie prognostizieren wir in den nächsten Jahren 60-70% Nahrungsmittel aus alternativen Proteinen, ja, also die nicht mehr biologisch gewachsen sind, sondern irgendwie hergestellt werden und so weiter und so fort. Da gibt es viele, viele, viele Beispiele, also Kernfusion, ja, also die Energiegewinnung der Welt wird irgendwann durch Kernfusion stattfinden. Also im Prinzip in all den großen Technologiebereichen zeichnet sich schon jetzt wieder die nächste Welle von Technologien ab. Und wir Europäer könnten theoretisch dabei wieder überholen. Allerdings, und jetzt kommt das Zweite, jetzt kommt sozusagen das Negative, die Voraussetzung dafür wäre, dass wir diese Technologien mit Vehemenz und mit stärkerer Vehemenz als in anderen Orten dieser Welt einfach vorantreiben. Und ehrlich gesagt, das sehe ich nicht. Also wie treibt man so eine Technologie voran? Da gibt es ein Mittel, das ist bewährt. Man bildet Gebiete, so Sonderwirtschaftszonen könnte man sagen, in denen man die Regulation runtersetzt, also die Verbote und so und die Steuern runter und lädt sozusagen alle Interessierten aus aller Welt ein, da in diese Gebiete zu kommen und eben zu probieren und zu machen und zu tun und zu entwickeln. Nichts anderes hat das Silicon Valley gemacht, nichts anderes haben die Chinesen gemacht mit Shenzhen. Das sind alle Wirtschaftszonen. Und ich allerdings, also und theoretisch könnten wir das auch machen in Europa, allerdings sehe ich da keine Tendenz dazu. Ja? Ich sehe eher das Gegensätzliche, dass wir, jedenfalls in Deutschland wird das oft gesagt, jetzt gerade unter der neuen Bundesregierung, wird gesagt, ja, wir müssen, wenn es um Technologie geht, wir müssen das Vorratsprinzip einführen, das Vorsorgeprinzip einführen, was im Prinzip nichts anderes heißt, als wir können eine Technologie erst dann unterstützen, wenn wir genau wissen, was am Ende rauskommt, damit da nichts schief geht sozusagen. Und mit diesem Vorsorgeprinzip kannst du keine Technologien entwickeln. Keine der bedeutenden Technologien wäre auf diese Weise entwickelt worden. Ja? Nicht das Penicillin, nicht das Auto, nicht, weil man eben vorher nicht genau weiß, was am Ende. Und wenn man immer erst so lange wartet, bis man irgendwie halbwegs genau weiß, naja, dann sind die anderen halt immer schneller. Also lange Rede, kurzer Sinn. Deine Frage war, können wir Europäer aufholen? Erstens, wir können nicht aufholen in den heute schon bekannten Technologiearten, also künstliche Intelligenz beispielsweise, da soll mir niemand erzählen, dass wir aufholen können, wir haben keine Chance da aufzuholen. Aber wir könnten aufholen in neuen Technologien, die neu entstehen, unter der Bedingung, dass wir unser Mindset verändern. Und das mag jetzt jeder für sich selber einschätzen, ob er das glaubt oder eben nicht.
Man findet auf deiner Webseite sehr viele Trendanalysen, beispielsweise die Zukunft des Denkens, die Zukunft der Umwelt, die Zukunft des Glücks. Man findet aber nichts etwas so mit dem Titel die Zukunft der Digitalisierung. Ist das Thema Digitalisierung sowieso über alles schon einmal drüber und es entsteht oder es spielt sich alles in der digitalen Welt im Grunde genommen ab?
Genau so ist das. Also ich habe dieses Zukunftsforschungsinstitut, dieses To Be Ahead Institut, habe ich vor ziemlich genau 20 Jahren gegründet. Im Jahr 2002 gab es unseren ersten Zukunftskongress, also genau vor 20 Jahren. Und damals haben wir das Institut gegründet wegen Digitalisierung. Ja, also damals war, wer sich noch erinnern kann, das war so die Zeit von der MP3 Standard war erfunden worden, ja, also in der Musikindustrie gab es so Raubkopien und Downloads und die Musikindustrie jammerte und sagte, es geht alles den Bach runter und wir sagten, ja, natürlich, es geht den Bach runter, aber am Ende werdet ihr durch digitale Modelle noch überleben, ja, und am Ende werden digitale Modelle stehen. Das war sozusagen die Gründungsbotschaft meines Zukunftsforschungsinstitutes und seit 20 Jahren bewegt uns quasi kaum was anderes, nichts anderes mehr als diese Digitalisierung, die wir durchdeklinieren durch alle Branchen und alle Lebensbereiche und so weiter und so fort. Und wer sich meine Bücher anschaut, und auch unsere Studien natürlich, der wird feststellen, dass die Digitalisierung überall drinsteckt, dass wir immer prognostizieren, was passiert denn in den nächsten 10 Jahren in der Digitalisierung und das dann sozusagen versuchen zu übersetzen in, wie verändern sich die Wertschöpfungsketten in den einzelnen Branchen, wie verändern sich die Produkte, wie verändern sich die Kundensegmente und so weiter und so fort. Also Digitalisierung ist überall drin, ist die kurze Antwort.
Gib uns da mal ein bisschen ein Beispiel darüber oder vielleicht fällt dir einiges ein dazu, weil ich kann mir vorstellen, okay, es gibt Branchen, da geht es relativ rasch. Nicht? Wir sehen das mitunter jetzt am Arbeitsmarkt. Die letzten 2 Jahre hat uns Corona natürlich geholfen, diesen Arbeitsmarkt zu digitalisieren mit Homeoffice und, und. Aber was muss ich mir, ich sage mal, vorstellen, digitalisieren und beispielsweise Zukunft des Glücks? Also da tue ich mir ein bisschen schwer jetzt einmal. Nicht? Also gibt es Branchen, wo du sagst, okay, da ist jetzt vielleicht weniger drinnen gibt gib uns einfach mal so ein paar Beispiele dafür.
Ja, jetzt hast du dir natürlich etwas ausgesucht. Also das Glück ist ja zum Glück keine Branche sozusagen. Ja? Jetzt hast du dir natürlich einen Bereich rausgesucht, der absolut in unseren Büchern, in unseren Studien mit vorkommt, weil immer wieder die Frage gestellt wird an uns Zukunftsforscher, ja, ist das, was wir prognostizieren, diese ganzen Technologien und sowas, führt denn das auch dazu, dass die Menschen glücklicher sind? Ja, also dass wir ein besseres Leben führen sozusagen. Und deshalb haben wir uns in diesen Trendanalysen eben auch mit dem Glück beschäftigt. Aber lass uns mal eins nach dem anderen sozusagen beschreiben. Also das, was in der Digitalisierung in den allermeisten Branchen als nächster Schritt passiert, kann man eigentlich ganz leicht beschreiben. Und zwar kann man beschreiben, indem man auf die Entwicklung von Quantencomputern schaut. Quantencomputer werden in den nächsten, also bis 2030, ja, in den nächsten knapp 10 Jahren, überall in jeder Branche zur Normalerscheinung gehören. Warum? Warum sind wir uns da so sicher? Weil alle die an Quantencomputern arbeiten, uns heute sagen, dass die Quantencomputer 2030 billiger sein werden, also besseres Preis-Leistungs-Verhältnis haben, als die heutigen Superrechner und großen Rechenzentren. Das heißt, es ist rein eine Frage, ob man jetzt Quantencomputer mag oder nicht, das ist völlig egal. Es ist rein eine finanzielle Frage, dass alle Unternehmen, die irgendwie mit Computern, mit Rechenzentren arbeiten, mit Quantencomputern arbeiten werden. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was passiert dann? Was können Quantencomputer, was machen die anders als bisherige Computer? Nun, sie können besser simulieren und also Simulationen machen in die Zukunft und Muster erkennen. Und beide Dinge, nämlich Simulation und Mustererkennung, brauchst du für künstliche Intelligenz, also quasi für Prognose. Wenn du jeden Weg sozusagen in absoluter rasender Geschwindigkeit, jede Zukunftsentwicklung simulieren kannst, dann suchst du dir nach ein paar Sekunden die beste raus, ja, die beste Simulation, und das ist dann deine Prognose. Und genau das passiert in allen Branchen. Das heißt, wir müssen uns in den Branchen darauf einstellen, dass wir permanente Prognosen, Nahfristprognosen zur Verfügung haben. Also wie sieht unser Geschäftsmodell, unser Prozess in 2 Stunden aus? Wie sieht es in 2 Tagen aus? Wie sieht es in 2 Wochen aus? Und zwar hinten in der Produktion sozusagen, ja, also in der Industrie, zwischendurch auf der Logistikkette, im Handel und so weiter, auch dort permanente Prognosen und auch vorne im Front. End, würde man sagen, bei den Kundenbedürfnissen, bei den Kundenbedarf. Und jede Branche, also Moment, vielleicht eine Einschränkung, das geht natürlich nur, wenn Daten da sind. Also so ein Quantencomputer kann nur Prognosen machen, wenn er Echtzeitdaten hat. Also wenn es irgendwie wenn es Sensorik gibt, was Daten misst und die ausgewertet werden und so weiter und so fort. So, in allen Branchen, in denen das passiert, und das sind sehr, 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 sehr viele Branchen, haben wir eine Veränderung unserer Arbeitswelt in Richtung Prognosesysteme. Die werden uns einfach bessere Antworten geben, diese Prognosesysteme, bessere Ratschläge geben als die menschliche Erfahrung, als die menschliche Experten. Darum sagen wir Zukunftsforscher, dass das alles, was da passiert, eine Frage des Vertrauens ist. Weil schau mal, ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Du hast ein Röntgenbild von deinem Brustkorb, also von deiner Lunge. Das wird heute in der Medizin benutzt. Ja, da gehen Ärzte damit, Radiologen damit auf die Suche nach, beispielsweise nach Lungenkrebs, ob sie Lungenkrebs erkennen. Und schon heute, wenn du diese Bilder heute der so künstliche Intelligenz zeigst, dann erkennt die Lungenkrebs 2 Jahre eher und 50% genauer als menschliche Ärzte. Warum? Naja, weil die Augen der künstlichen Intelligenz halt ein bisschen besser sind als unsere natürlichen Augen, ja, die ist halt so. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Frage des Vertrauens. Wem, wenn wir irgendwann mal Gott oder wer auch immer möge verhüten, dass wir solche Bilder von uns haben, aber wenn wir solche Bilder von uns haben, wo schicken wir die hin? Wem vertrauen wir? Der künstlichen Intelligenz oder den Ärzten? Und das kann dieses also Antwort ist ganz einfach. Natürlich schickst du es der künstlichen Intelligenz, weil du willst ja nicht, ja, ist doch klar, du willst ja nicht sterben. Also lange Rede, kurzer Sinn, genau diese Beispiele gibt es in jeder Branche, wo man Daten erkennen kann. Das verändert ganz stark unsere Welt. So, und jetzt kommt es zum Glück. Jetzt ist die Frage, werden wir dadurch glücklicher? Durch all diese Prognosen, durch all diese besseren Entscheidungen, ja? Weil man muss ja sagen, das alles ist total nützlich, das steigert die Produktivität und macht die Produkte besser, alles gut. Aber wird die Menschheit dadurch glücklicher? Und auch das muss man sich als Zukunftsforscher fragen. Und die Antwort darauf ist, naja, es gibt keinen Kausalzusammenhang. Also es ist nicht automatisch, dass die Menschheit dadurch glücklicher wird. Das nicht, weil Glück ist nicht es ist keine Empfindung, die sozusagen von außen kommt. Ja, das ist, also wenn dein Umfeld jetzt irgendwie viel, viel besser wäre, ja, und du hast viel mehr Geld und du wohnst auf einem Schloss und was weiß ich was, ja. Das heißt ja nicht, dass du automatisch glücklicher bist, sondern das Glück, das entsteht im Inneren des Menschen. Das Glück entsteht dadurch, die sozusagen seine, wie soll ich das sagen, seine inneren Zielstellungen zu erreichen, zufrieden zu sein, eine Zufriedenheit zu generieren mit dem, was man hat. Und da sind Menschen nach wie vor total unterschiedlich. Also natürlich gibt es glückliche Menschen, die ein eher schwaches, ein eher schlechtes, würde man sagen, Umfeld haben. Und es gibt auch glückliche Menschen, denen es super gut geht. Insofern werden Menschen glücklicher. Nein, sie werden durch Technologie nicht automatisch glücklicher. Aber, und das ist das Interessante, die Chance, glücklicher zu werden, die wird höher. Warum wird sie höher? Weil wir bestimmte existenzielle Ängste, Probleme, die Generation unserer Eltern und Großeltern noch hatten, die haben wir nicht mehr. Wir werden weniger krank, wir leben länger, wir sind produktiver, wir haben tendenziell mehr Geld zur Verfügung tatsächlich, ja, um uns selbst zu verwirklichen. Wenn wir jetzt nicht das nächste Jahr betrachten, sondern vielleicht so die nächsten 20 Jahre, dann ist sogar wahrscheinlich, dass wir weniger arbeiten werden, weil einfach tatsächlich die künstliche Intelligenz uns viele Arbeit abnimmt und die Menschheit dann weniger arbeiten wird. Also sozusagen das Umfeld wird angenehmer, sagen wir mal da, aber ob in diesem angenehmeren Umfeld der einzelne Mensch glücklicher wird, das liegt nach wie vor an diesem Menschen, an seiner Sozialisation, an seinem Mindset. Aber das Gute ist, wir werden Zeit haben, mehr Zeit haben als bisher daran zu arbeiten. Ja, und auch das könnte dazu führen, dass wir ein Stück weit glücklicher werden.
Jetzt ist klarerweise, wenn man mit einem Zukunftsforscher spricht, der Begriff künstliche Intelligenz ist ja schon mehrmals gefallen. Du hast aber vorher auch gesagt, dass dieser Gap, der bereits entstanden ist, was das Thema künstliche Intelligenz betrifft und die Forschung dahingehend, da ist Europa einfach weiter hinten. Aber das gebirgt ja auch gewisse Gefahren, oder? Wenn wir sagen, okay, wir haben da einen gewissen Abstand zu USA, zu China, wir können da eigentlich keine führende Rolle mehr einnehmen und gehen da vielleicht sogar in der Forschung etwas weiter zurück. Das birgt aber auch eine Gefahr, wenn wir dieses Feld USA und China überlassen, oder?
Naja, also dass es nicht schön ist, das ist klar. Also natürlich, wir verlieren da an Macht, an Gestaltungshoheit, an Deutungshoheit. Wir haben gewisse Abhängigkeiten gegenüber Dienstleistern, gegenüber Betriebssystemen. Ja, egal, ob das Microsoft ist oder ob das G5-Netz von Huawei ist, wo die Besten sind in der Welt. Na klar, also wir haben Abhängigkeiten. Schön ist das nicht, muss man sagen. Aber als Zukunftsforscher wird man ja meistens gefragt, was ist wahrscheinlich? Ja, also wir sind nicht bei, wir Zukunftsforscher, oder jedenfalls kann ich das für mich und mein Institut sagen, wir sind jetzt keine Träumer oder irgendwie wünscht ihr was und irgendwelche rosa-roten Visionen oder so etwas, sondern wir werden dafür bezahlt, die wahrscheinlichste Entwicklung zu prognostizieren. Und wenn man die wahrscheinlichste Entwicklung prognostiziert, muss man ganz klar sagen, die Europäer haben keine Chance mehr aufzuholen. Und ich gebe dir zwei Gründe dafür, warum das so ist aus unserer Sicht. Der erste Grund hat was mit der Geschichte zu tun. Wir haben, also die Entwicklung von künstlicher Intelligenz in der IT, ja, die geht schon, die ist ja nicht neu, die geht schon über Jahrzehnte. Und tatsächlich war Europa, ganz besonders Deutschland, lange Zeit eines der führenden Länder, hat das größte Institut, das Deutsche Institut, das DFKI, ja, Deutsches Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz gehabt. Das hat das meiste Fördergeld bekommen in der Welt. Tolle Sache. So, allerdings gibt es zwei Arten von künstlicher Intelligenz. Ich will das jetzt nicht zu detailliert machen, aber das sollte man wissen. Es gibt zwei Arten. Es gibt die sogenannte vorprogrammierte künstliche Intelligenz, also wo ein kluger Mensch sich hinsetzt und sagt, wenn das passiert, dann machst du bitte das, wenn das passiert, dann das, dann und so weiter. Das ist die Basis von all den Assistenzsystemen, die wir in unseren Autos, also in den deutschen, in den europäischen Autos haben. Ja? Und dann die zweite Art von künstlicher Intelligenz ist nicht vorprogrammiert. Das sind die selbstlernenden Systeme, die neuronalen Netze und so weiter. Und es hat in der wissenschaftlichen Diskussion und in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz lange einen Streit gegeben. Also die einen wollten mit den anderen nichts zu tun haben. Die einen haben gesagt, das, was ihr da macht, ist Quatsch und so weiter und so fort. Und die Deutschen, die Deutschen und die Europäer waren absolut vorragend in dieser vorprogrammierten künstlichen Intelligenz. Da sind wir auch heute noch hervorragend. Da sind wir eigentlich die Besten der Welt. Kann uns keiner was vormachen. Das Problem ist, dass es 2000 2012 war das. 2012 hat es eine wissenschaftliche Konferenz gegeben, auf der oder durch die sozusagen die selbstlernenden Systeme einen Durchbruch erlebt haben. Und seitdem, seit 2012, also seit 10 Jahren, entwickeln die sich wahnsinnig, also die selbstlernenden Systeme wahnsinnig rasant, viel, viel schneller als dieser andere Bereich. Wir Deutschen und die Europäer mit uns sind auf diesem anderen Bereich, auf den vorprogrammierten Systemen geblieben. Das hat sich ganz wenig entwickelt. Die anderen sind sozusagen nach vorne gerauscht. Und das ist der Grund, warum sie so weit vorn sind. Ja, also die Amerikaner und die Chinesen haben an selbstlernende künstliche Intelligenz geglaubt, während bei uns, wir haben gesagt, wir sind Weltführer in den vorprogrammierten Systemen. Ja, okay, also dadurch ist es gekommen. So, und jetzt der zweite Punkt, können wir es aufholen? Warum sage ich, wir können es nicht aufholen? Können es deshalb nicht aufholen, weil diese selbstlernenden künstlichen KI-Systeme, die basieren darauf, dass sie viele Daten zur Verfügung haben. Also je mehr Daten du in einem großen Topf hast, desto besser können die daraus Muster erkennen, Simulationen da drin fahren und so weiter. Das, was ich vorhin gesagt habe. So, und jetzt schauen wir einfach mal, wo sind die großen Datentöpfe dieser Welt? Als erstes fällt uns meistens Amazon und Google ein. Die großen Cloud-Anbieter, ja, sind das ja. Und Amazon und Google sind aber gar nichts, also wirklich überhaupt nichts gegen die Chinesen. Ich bin vor Corona bei meiner letzten China-Reise in Shenzhen in das Hauptquartier von Tencent, das ist so eine der großen Technologie-Giganten dort, ja, reingelaufen. Da siehst du über dem Eingang, also über der Rezeption ist da so ein Laufband und da lief damals vor 2 Jahren eine Zahl durch, nämlich die Zahl 1,33 Milliarden Monthly Active Users, also Menschen, die jeden Monat irgendein System von Tencent benutzen und da ihre Daten sozusagen rein. Gegen einen Datentopf von 1,33 Milliarden Menschen kann in Europa schon mal gar keiner konkurrieren, aber selbst die Amerikaner können nicht konkurrieren. Wenn du Europa mit unseren 300 Millionen Menschen, oder also wenn wir alle mitnehmen, ja, außerhalb der EU, den europäischen Teil von Russland, was weiß ich, sind wir bei 500 Millionen, ja, okay, aber selbst dann kommen wir niemals auf 1,33 Milliarden. Also, lange Rede, kurzer Sinn, solange wir es nicht schaffen, diese riesigen Datentöpfe zu generieren, um diese selbstlernende künstliche Intelligenz darin lernen zu lassen, so lange werden wir das nicht aufholen. Und die Wahrscheinlichkeit ist bei null, dass wir diese Datentöpfe generieren. Das geht schon von den Zahlen her nicht. Und dann kommt noch die Politik und der Datenschutz und all diese Dinge, die eben Europa hat, was das alles verhindert. Also deshalb sage ich, da ist der Zug abgefahren. Dort müssen wir Abhängigkeiten in Kauf nehmen. Da müssen wir halt mit den anderen Betriebssystemen arbeiten und mit den anderen Tools. Dafür müssen wir uns neue Technologiebereiche suchen, in denen wir wieder führend sein.
Kurze Unterbrechung. Kennst du Claudia? Claudia von Einform. Claudia ist die Cloud-Telefonanlage von Einform. Und mit dieser kannst du deinen Kommunikationsprozess einfach und leicht digitalisieren und optimieren. Die Voice-over-IP-Anlage macht dich und dein Unternehmen räumlich unabhängig, sowohl bei der Verwaltung als auch bei der Nutzung. Du, deine Mitarbeiter und Kollegen können die Bürofestnetznummer von überall aus nutzen. Auch auf deinem Smartphone, Laptop oder wie gewohnt über das Tischtelefon. Homeoffice-Möglichkeiten und ein flexibler Arbeitsplatz stellen somit kein Problem mehr dar. Cloud-Telefonie ist ressourcenschonend und kostengünstig und durch die spezifischen Branchenlösungen von Einfon kannst du deine Prozesse optimieren und effizienter arbeiten. Schau einfach mal auf einfon.com. Du findest den Link klarerweise auch in den Shownotes. Und nun geht's weiter im Interview. Jetzt haben wir einiges gesprochen über USA und auch China. Es gibt aber noch einen Player mit drinnen dabei, das ist Israel mitunter. Auf welchem Stand sind die dort oder was kommt von dort her? Wo würdest du die einordnen? Sind die weiter als Europa, als viel kleineres Land gegenüber einem großen Europa? Wo spielen die mit?
Also technologisch sind die viel weiter als Europa. Ich kenne das sehr, sehr gut, weil ich meine letzten Investments, also das muss ich vielleicht erklären, ein Zukunftsforscher, der war früher mal, vor 20 Jahren waren wir irgendwie Theoretiker und haben nur Studien und Bücher geschrieben. Inzwischen bringen wir das, was wir in unseren Studien und Büchern prognostizieren, runter in die Unternehmen, machen für die Unternehmen ihre Zukunftsstrategien und investieren selber auch. Ja, das heißt, ich kenne mich ziemlich gut aus in der Startup-Szene beispielsweise in Tel Aviv, weil ich da jedes Jahr zweimal bin und tatsächlich mein eigenes Geld in diese Startups da investieren. Im Unterschied zu Europa Gibt es in Israel, also es gibt mehrere Unterschiede. Es gibt erstens eine wirklich echte Startup-Kultur. Die nennen sich sogar Startup Nation, ja, also ihre Nation. Wir wissen ja alle, dass die jetzt nicht ganz alt ist, sondern erst relativ jung als Staat gebildet wurde. Auch das ist war ein Startup sozusagen. Und diese Startup-Kultur, die wird wahnsinnig gefördert, die wird wahnsinnig gepusht und so weiter. Außerdem gefördert wird, und zwar staatlich gefördert und durch all die Strukturen gefördert, ist die Beschäftigung mit Technologien. Also heute meine letzten Investments im letzten Jahr, im Jahr 2021 in die aktuellen Startups, waren alle in Startups, die neue Arten von Technologien zur Nahrungsmittelherstellung gemacht haben. Also ein Fleischdrucker, also ein 3D-Drucker, der in 5 Minuten ein Stück Fleisch druckt. Ja, wie man sich einen 3D-Drucker vorstellt, nur es kommt halt kein Plastik raus oder so, sondern es kommt Fleisch heraus. Und dasselbe gibt es inzwischen mit Ei-Präparaten. Also da wird auch Ei gedruckt. Das ganz Ähnliche, also nicht mit einem Drucker, aber eben so mit so einem Spritzer sozusagen, passiert mit Milch und so weiter und so fort. Also was man sagen kann, all die Nahrungsmittelprodukte, die bisher so biologisch was wachsen musste, also ein Tier, was seine Eier legt oder was weiß ich was, das wird Schritt für Schritt ersetzt. Und zwar, wir rechnen damit tatsächlich mit in den nächsten 10, 20 Jahren mit 60 bis 70% durch künstlich hergestellt. Und das ist ganz wichtig, da gibt es ganz viel Investitionen in dieses Thema und so weiter und so fort. Da ist Israel absolut weltführend. Und jetzt muss man aber wissen, also und nicht nur da, ja, auch in Sicherheitssystemen, auch ein bisschen in künstlicher Intelligenz, wobei sie da nicht an China mithalten können. Aber sie sind technologisch in vielen, vielen Fällen weiter als Europa. Und jetzt muss man aber gleichzeitig wissen, dass Israel ja ein ganz kleines Land ist. Die wissen selbst, jedes Startup oder jeder Technologieentwickler, der in Israel arbeitet, weiß selbst, ich habe in meinem Land keinen großen Markt. Deshalb passiert, das habe ich jetzt schon wirklich ganz oft erlebt in meinen eigenen Startups, sobald die ihre Technologie in ein erstes Produkt gebracht haben, gehen die in den amerikanischen Markt und versuchen, den amerikanischen Markt zu erobern. Also beispielsweise dieser 3D-Drucker, von dem ich gerade geredet habe, dieses Startup, ist als erstes, also ich konnte da Erstinvestor sein, weil ich diese Technologie an der Universität mitgefunden habe sozusagen. Dann haben wir investiert, dann hat es keine 18 Monate gedauert, dann sind die erstmal in Tel Aviv an die Börse gegangen, also ganz schneller Börsengang. Und dann hat es kein halbes Jahr weiter gedauert. Da hatten die ihren ersten Vertrag mit Sodexo, das ist das größte Catering-Unternehmen der Welt, abgeschlossen. Und Inhalt des Vertrages ist, dass diese Maschine, also dieser 3D-Drucker, in alle Kantinen, also in die Restaurants sozusagen, in den US-Colleges, also in den Universitäten in den USA, gestellt wird. Ja, also kurz gesagt, der Vorteil von Israel ist nicht nur, dass sie so technologisch voran sind, sondern dass sie überhaupt nicht erst auf die Idee kommen, ihr Produkt im eigenen Land zu vermarkten, weil es einfach viel zu klein ist, sondern dass sie gezwungen sind, sofort in den Weltmarkt, in den amerikanischen Markt zu gehen. Und das ist bei deutschen oder bei europäischen Technologieentwicklern ganz anders. Die versuchen das immer erst hier in Deutschland oder in Österreich oder in, ach, was weiß ich, wo sie halt in Frankreich, wo sie eben gerade sind, ja, und gehen viel zu spät, also vergeuden viel zu viel Zeit damit, und dadurch haben es die anderen wieder leichter, da den sozusagen den Zeitvorteil wieder zu generieren.
Also, aber auch da würde ich ja sehen, also bei Israel, es entsteht aus der eigenen Notwendigkeit heraus, nicht? Weil Israel ist ein sehr kleines Land mit einer großen Bevölkerung und es ist dort einmal sehr, sehr trocken auch mitunter. Das heißt, ich habe dort keine großen Viehherden und das alles, das funktioniert ja dort nicht. Also muss ich dort entwickeln. Und du sagst, sie sind führend im Bereich von Food und Sicherheit. Und Sicherheit ist dort auch immer ein großes Thema. Also es entsteht aus der eigenen Notwendigkeit heraus. Und wir in Europa sind einfach zu satt, oder?
Das ist wiederum... Ja, exakt so ist es. Genau, du triffst das, Sarah, du triffst das genau auf den Punkt. Innovation entsteht aus Druck, aus der Notwendigkeit, sich bewegen zu müssen, Neues erfinden zu müssen, damit es einem selbst sozusagen besser geht. Das ist die absolut stärkste Motivation für Innovation, und die ist in anderen Teilen der Welt viel, viel stärker ausgeprägt als bei uns in Europa.
Das heißt, wir müssen eigentlich irgendwann noch einmal, wahrscheinlich wird es bei uns vielleicht nur ein bisschen bergab gehen, oder? Bis der Druck und der Schmerz auch so groß wird, dass wir wieder mehr Innovation zulassen müssen und weniger auf den Regularien unterwegs sind, oder?
Naja, also ja, das kann man so sagen, aber nun sind wir ja nicht blöd. Also wir sehen das ja, es gibt Theorien dazu und Wissenschaft und so weiter. Also wenn wir blöd wären, dann wird es passieren, wie du sagst, dann müssten wir es am eigenen Leib erst spüren, dass es uns schlecht geht und erst dann würden wir uns sozusagen verändern. Nun gibt es aber in der Welt, ich habe das vorhin schon gesagt, auch Methoden und die kann man wirklich wissenschaftlich beschreiben, das ist nicht schwer, wie man es anders machen kann. Ja, man kann beispielsweise, ich sage dazu immer Sonderwirtschaftszonen oder Sonderentwicklungszonen ausrufen. Nichts anderes hat das Silicon Valley gemacht. Ja, also ich meine, du hast ja völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass das Silicon Valley nicht Amerika ist. An anderen Stellen von Amerika geht es ganz anders zu als im Silicon Valley. Aber das Silicon Valley macht seit 40, fast 50 Jahren nichts anderes, als zu sagen, hier, wir sind eine Sonderwirtschaftszone. All die Verrückten dieser Welt, all die, die was machen wollen, denen es nicht so gut geht, kommt hierher, hier habt ihr die Möglichkeiten, Technologie zu entwickeln und so weiter. Und die gleiche Möglichkeit, die hätten wir auch in Europa. Also es ist... Ja, die neue deutsche Regierung, die hat jedenfalls schon mal in ihrem Regierungsprogramm, in ihrem Koalitionsvertrag zumindest schon mal geschrieben, dass solche Sonderwirtschaftszonen entstehen sollen, um Universitäten herum allerdings. Das ist das Problem aus meiner Sicht. Das heißt, die haben schon mal so einen Teil der Geschichte erkannt. Allerdings, wenn sie das um Universitäten herum bauen, dann bauen sie das quasi um die Elite der Gesellschaft herum. In der Elite der Gesellschaft ist natürlich dieser Druck, von dem wir gerade sprechen, diese Notwendigkeit, sich bewegen zu müssen, gering ausgeprägt. Also eigentlich müsste man solche Sonderwirtschaftszonen um Flüchtlingsheime herum bauen oder um sozial schwache Gebiete sozusagen, denen es nicht so gut geht. Ja? Da sind wir politisch noch nicht angekommen, aber ich will da nicht die Flinte ins Korn werfen. Vielleicht passiert das
noch. Eines interessiert unsere Hörer mit Sicherheit auch nicht. Wie entstehen denn solche Analysen? Wie entstehen Zukunftsvorhersagen, was in 10 Jahren Trend sein wird oder was in 10 Jahren am Markt sein wird? Wie entsteht sowas?
Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen, weil es gibt tatsächlich eine Wissenschaft oder wissenschaftliche Methoden der Zukunftsforschung. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die gibt es seit der Mitte des letzten Jahrhunderts ungefähr. Kann man auch an Universitäten weltweit lernen. Und diese wissenschaftlichen Methoden, die bestehen im Wesentlichen daraus, die bestehen aus einem Grundprinzip, ich hätte jetzt fast gesagt Glaubenssatz, aber hat natürlich nichts mit Glaube im religiösen Sinne zu tun, sondern das ist ein Grundprinzip. Nämlich das Grundprinzip, dass es in dieser Welt Menschen gibt, deren heutige Entscheidungen mehr über Zukunft bestimmen als die Entscheidung von anderen Menschen. Das sind typischerweise, wenn wir über Digitalisierung reden, wie bei dir, oder über Technologie generell, dann sind das die Technologiechefs, die Strategiechefs, die Innovationschefs von großen marktprägenden Unternehmen, weltweit natürlich. Und wenn du mit diesen Menschen redest, die also mit ihren heutigen Entscheidungen, wo du davon ausgehen kannst, ich mache es mal ganz einfach, wir können davon ausgehen, dass wenn die Strategiechefs von Facebook, von Microsoft, von Apple, von Google und von den Chinesen, Tencent und wie sie alle heißen, alle sagen, in den nächsten 5 bis 10 Jahren arbeiten wir am Metaversum. Dann kannst du davon ausgehen, dass Metaversum kommt. Egal, was die anderen Menschen sagen, es kommt einfach, weil die Macht haben und die Ressourcen haben, das in die Welt zu treiben. Und jetzt wollte ich gar nicht über Metaversum reden, sondern nur über die Art von Zukunftsforschung. Wenn du als Zukunftsforscher mit den wichtigsten Entscheidern in diesen Unternehmen redest und lange Interviews machst, wir machen so tiefen Interviews, 90 Minuten, 120 Minuten, nicht nur mit einem, sondern mit vielen von denen. Und wir fragen die, was tut ihr heute? Warum tut ihr das? Was glaubt ihr, was daraus in den nächsten 5 bis 10 Jahren entsteht? Und was hat das wiederum für Auswirkungen auf die anderen in eurer Branche und die Gesellschaft und so weiter und so fort? Dann kriegst du relativ klare, wie gesagt, machst du nicht nur mit einem, sondern mit ganz vielen. Wir haben im Augenblick mein Institut, wir haben 1500 von diesen Strategiechefs in unserem Netzwerk. Und daraus entstehen die wahrscheinlichen Zukunftsbilder. Ich muss immer dazu sagen, das, was wir Zukunftsforscher machen, das, was in unseren Studien steht, in unseren Büchern steht, das ist keine Garantie. Wir sind keine Wahrsager. Es gibt auch Zukunftsforscher, die von sich denken, dass sie Wahrsager sind, aber das sind wir, mein Institut nicht. Ja? Wir sind reine Wissenschaftler. Wir beschreiben nur Wahrscheinlichkeiten. Allerdings tatsächlich in der Realität dieser Welt treten diese Wahrscheinlichkeiten relativ oft ein, weil sie eben aus den Köpfen derjenigen Menschen kommen, die auch die Macht haben, das wirklich in die Welt.
Welche Branchen sind für dich persönlich am spannendsten?
Also im Augenblick ist für mich die Medizin, sind 3 Branchen. Medizin, Nahrung und Computer, IT. Warum? Die Medizin ist, in der Medizin passiert in den nächsten 5 wahrscheinlich nur 5, vielleicht 10, aber wahrscheinlich nur 5 Jahre, passiert etwas, was in anderen Branchen schon passiert ist. Und in der Medizin hat es aber noch stärkere Auswirkungen. Nämlich, die Medizin wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren in der Lage sein, Daten aus dem lebenden Körper zu messen. Ja, also in Echtzeit, Real-Time-Data sozusagen aus meinem Körper. Wir haben, und der Körper, der menschliche Körper ist nun mal das wertvollste Ding auf der Welt. Also jedenfalls für die Menschen das wertvollste Ding auf der Welt. So, und wir haben schon die ganze Zeit, über Jahrzehnte sehen wir, dass immer dort, wo genau das passiert, nämlich dass wir in der Lage sind, Echtzeitdaten zu messen, überall dort sind wir in der Lage, wesentlich zu optimieren. Also die Abläufe, die Prozesse und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir in der Lage sind, Echtzeitdaten aus dem menschlichen Körper zu messen, wird unsere Gesundheit viel besser. Wir werden unsere Lebenszeit steigern können. Wir reden gerade bei heute geborenen Kindern von 120 Jahren Lebenserwartung. Das ist Wahnsinn. Ja, und selbst bei uns, die wir jetzt nicht mehr Kinder sind, aber selbst bei uns steigt in den nächsten 10 Jahren unsere Lebenserwartung sprunghaft. Einfach wegen dieser neuen Technologie, die da kommt. Ja, bessere Medizin, individueller, auf die Gene angepasst und all dieses Zeug. Also Medizin, Riesenbereich. Immer in Kombination natürlich mit künstlicher Intelligenz und Daten und Digitalität. Zweiter Bereich. Nahrungsmittel. Schau, aus meiner Sicht, in Europa haben wir ein völlig falsches Bild von Nahrung und Nachhaltigkeit und Bio und so weiter und so fort. Wir denken die ganze Zeit, dass die Zukunft von Nahrungsmitteln irgendwie irgendwas mit Biobauernhof zu tun hat, ja, und irgendwie nachhaltiger Produktion. Das ist eine schöne Wunschvorstellung, ist aber Unsinn. Weil wir werden in den nächsten, also bis 2050 ungefähr, werden wir hier auf der Welt 10 Milliarden Menschen haben. Wir werden wachsende Mittelschichten in Asien und in Afrika haben. Das heißt, die wollen alle ungefähr so essen wie wir. Wir brauchen 50% Nahrungsmittel mehr im Jahr 2050 als heute. Und dabei haben wir noch mit Klima und so, also knapp 20% Ernteverluste wegen Dürre und Hitze und Kälte und all diese Extremwettersituationen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden durch die biologische Art, Nahrungsmittel herzustellen, werden wir niemals, in keinem Szenario, werden wir es schaffen, 10 Milliarden Menschen auf der Welt so zu ernähren, wie sie ernährt werden wollen. Das heißt, falls wir das versuchen, dann kreieren wir Konflikte, und zwar echte Konflikte, Verteilungskämpfe weltweit, Flüchtlingsströme, all dieses Zeug. Das ist nicht zwangsläufig, weil es gibt eben eine Art, diese Nahrungsmittel, und zwar nicht schlechter, sondern eher gesünder, eher besser, künstlich herzustellen, eben durch alternative Proteine. Ja? Das Fleisch aus diesem 3D-Drucker, von dem ich gesprochen habe, ich habe das mehrfach gekostet, das schmeckt großartig, das schmeckt mir besser als normales Fleisch. Es muss halt vorher kein Tier dafür sterben. Okay, warum soll jetzt ein Tier sterben, wenn es auch so geht? Ja? Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden es schaffen, für 10 Milliarden Menschen genug Nahrung zu haben, aber nur dann, wenn wir 60-70% künstlich herstellen. Und da gibt es jetzt schon wahnsinnig tolle Technologien, wahnsinnig starke Treiber, auch im Investorenbereich und so weiter. Also riesen, 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 riesen Bereich. Okay, und der letzte Bereich, ohne das jetzt in die Länge treiben zu wollen, ich habe das vorhin schon gesagt, ist der Bereich von Computer und IT, nämlich der Generationswechsel von bisheriger IT, also von den Turing-Computern hin zu Quantencomputern. Und auch da für mich wahnsinnig interessant. Ich hatte die Chance zu investieren, selber als Erstinvestor zu investieren in eines der aus meiner Sicht vielversprechendsten Quantencomputer-Startups. Und wenn das so stimmt, was da heute prognostiziert wird, dann legen die gerade die Grundlage für eine komplett neue IT-Welt im Jahr 2030. Und das ist natürlich, ja, für den Investor wahnsinnig spannend, für den Zukunftsforscher wahnsinnig spannend und für jeden, der irgendwie beteiligt sein möchte oder mitmachen möchte oder mitarbeiten möchte, auch wahnsinnig spannend.
Jetzt hast du vorher erwähnt, du hast ein Institut 2002 gegründet. Nimmst du dann irgendwann auch einmal eine Analyse zur Hand und reflektierst das Ganze nach 10 Jahren und sagst, okay, das war eine Punktlandung, da bin ich weit daneben gelegen, das hat sich ganz anders entwickelt. Was war vielleicht, wo bist du am meisten daneben gelegen?
Ja, kann ich dir ganz genau sagen, weil wir haben im Jahr 2008 habe ich ein Buch geschrieben über das Jahr 2020. Und das war ja nun vor 2 Jahren sozusagen, also da konnte man sehr genau analysieren, wer, also was passiert ist und was nicht passiert. Und das Allermeiste in diesem Buch ist viel, viel eher eingetreten, als wir es prognostiziert haben. Aber es gab eine Sache, die nicht oder bisher nicht eingetreten ist. Und zwar haben wir im Jahr 2008 schon das Metaversum prognostiziert. Also wir haben im Prinzip prognostiziert, dass das Internet zu einer 3D-Welt wird, in der man mit kleinen Figuren, mit kleinen Avataren so durchläuft und dann eben Dinge tut. Ja? Und ich kann dir auch ganz, ganz einfach sagen oder ganz klar beschreiben, warum wir da daneben gelegen haben. Der Grund, warum wir das damals schon prognostiziert haben, war, weil uns damals in unseren Studien die Hersteller von Displays, also Handy-Display, Fernseh-Display, ja, diese Glasscheiben sozusagen, die haben uns damals gesagt, bei uns ist der, in unserer Branche ist der nächste Schritt, dass unsere Displays zu 3D-Displays werden. Also 3D-Inhalte darstellen können, und zwar ohne diese komischen Brillen, die man so im Kino noch aufsetzen muss, sondern 3D ohne Brille. War damals der neueste technologische Schrei. Und dann haben wir in unseren Studien, haben wir diese Aussage genommen und sind zu den Unternehmen gegangen, die so Inhalt herstellen, also Filme und Websites und so weiter, ja, so Content, und haben gesagt, Mensch, die Displayhersteller sagen, alles wird 3D ohne Brille, was macht ihr denn dann? Und dann haben die uns gesagt, naja, wenn die das sagen, dann machen wir natürlich 3D-Content, 3D-Filme, 3D-dies, 3D und so weiter. Also dadurch kam diese Prognose in dieses Buch damals hinein für das Jahr 2020. Was ist dann passiert? Dann haben die Displayhersteller haben einen strategischen Schwenk gemacht. Die haben erkannt, dass sie dieses 3D-Display gar nicht brauchen, weil sie, also sie brauchen es nicht sozusagen, um möglichst viele Geräte zu verkaufen, weil sie haben noch Abverkaufszyklen vor sich. Also vielleicht erinnerst du dich, damals, da wurde Plasma-TV erfunden. Also es ging erstmal in die Breite sozusagen. Ja? Die Fernsehgeräte wurden immer breiter. Und als dieser Abverkaufszyklus von breiten Fernsehgeräten vorbei war, als sie nicht mehr genug verkauft haben, haben die das sogenannte Smart-TV gemacht. Also haben einfach das Internet an den Fernseher angeschlossen und das Smart-TV genannt, hatten wieder einen Abverkaufszyklus. Ja? Das heißt, die haben diese 3D-Technologie überhaupt noch nicht gebraucht, um ihr Zeug da zu verkaufen. Und dadurch haben die das nach vorne geschoben und haben es einfach noch nicht angefasst. Lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt nicht, dass diese dreidimensionalen Computer- oder Web-, also Internetwelten nicht kommen würden. Aber sie sind bisher noch nicht gekommen. Warum sind sie noch nicht gekommen? Weil einer der wesentlichen Treiber dafür einen Strategiewechsel vollzogen hat. Wenn du mich fragst, alles das, was wir damals prognostiziert haben, kann man wahrscheinlich nahezu 1:1 mit kleiner Aktualisierung verwenden für die Beschreibung dessen, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren passiert, nämlich dieses Metaversum sozusagen. Ja? Weil das war genau der Vorläufer des Metaversums, den wir da beschrieben haben. Aber das passiert manchmal. Ja? Also wir sind, und das wollte ich vorhin auch sagen, als ich die Methode von Zukunftsforschung beschrieben habe. Wir Zukunftsforscher, wir denken uns nichts aus. Wir analysieren das, was die anderen machen, und beschreiben dann sozusagen, wohin das geht. Und insofern, wenn die anderen uns irgendwas sagen, was dann nicht umgesetzt wird, weil sie ihre Strategie nochmal verändern, ja, dann haben wir eben was Falsches beschrieben.
Kommt das eigentlich auch einmal vor, wenn du sagst, okay, ihr denkt euch nichts aus, aber eure Analysen ergeben etwas, wo du dir jetzt einmal vielleicht dabei denkst, das kann doch nicht sein, dass es das in 10 Jahren sein wird. Gibt's das auch? Oder sagst du, okay, dieses Bauchgefühl lasse ich jetzt einfach einmal weg, weil es zählen nur rein wirklich die Daten und Fakten aus der Analyse?
Also ich muss dir sagen, dieses Bauchgefühl gibt es bei mir immer weniger und weniger, was ja logisch ist. Weil, weißt du, was ist das Bauchgefühl? Das Bauchgefühl hat ja nichts mit unserem Bauch zu tun, sondern das Bauchgefühl ist ja, also jetzt neurologisch betrachtet, gibt es ja im Hirn sozusagen einen bewussten Bereich oder einen unterbewussten Bereich. Und dieser bewusste Bereich ist nicht so groß, dass da alle Informationen permanent Platz haben. Deshalb lagert das Bewusstsein im Unterbewusstsein Informationen, Erfahrungen aus quasi, an die du bewusst nicht mehr rankommst. Und das Bauchgefühl ist ja nichts anderes, als dass du ein aktuelles Problem, was du in deinem Bewusstsein hast, quasi unkontrolliert mit dem Unterbewusstsein. Und dann kommt irgendwann mal sowas, was wir Intuition oder Bauchgefühl nennen. So entsteht ja unser Bauchgefühl. So, und also lange Rede, kurzer Sinn, je mehr ich in einen Zukunftsforscherkopf Informationen, Fakten, Prognosen reinfülle, die mein Hirn dann im Unterbewusstsein ablegt, die irgendwie so Zukunftsdinge sind, desto zukunftsbewusster ist auch mein Bauchgefühl. Ja, desto mehr, ja, ist doch klar. Also deshalb bin ich am Anfang meiner Karriere tatsächlich ab und zu mal auf so Dinge gestoßen, wo ich dachte, oh, puh, das ist jetzt, also kann das sein? Ist denn das richtig? Wollen wir das denn? Ja, also gerade wenn es um so Dinge geht, künstliche Intelligenz wird irgendwann intelligenter als die menschliche Durchschnittsintelligenz und was passiert dann und solche Fragestellungen. Inzwischen bin ich da ganz locker bei diesen Fragestellungen, weil ich mich halt jeden Tag damit beschäftige und sehe, dass die Menschheit ist ja Weltmeister in sich anpassen an sich verändernde Situationen. Der Grund, warum wir noch leben, Also ja, und warum wir beide jetzt miteinander reden und nicht irgendwelche anderen? Der Grund ist ja, dass unsere Vorfahren sich besser angepasst haben an sich verändernde Umwelten als die anderen. Ja, dann sind die anderen ausgestorben und unsere Vorfahren haben eben weitergelebt. Also lange Rede, kurzer Sinn, der Mensch ist sowas von anpassungsfähig. Das ist die wichtigste menschliche Eigenschaft. Deshalb habe ich auch überhaupt keine Bedenken, dass da irgendwas, weiß nicht, dass wir in eine Katastrophe oder Apokalypse oder irgendwas, was da in manchen Science-Fiction-Büchern steht, reinlaufen. Nee, wir machen das genauso wie unsere Vorfahren. Klar geht nicht alles gut. Zwischendurch gibt es auch mal Verwerfungen und in der Vergangenheit hat es sogar Kriege gegeben. Ja, das ist alles nicht schön, klar. Aber auf lange Sicht steigt die Qualität des menschlichen Lebens rapide an.
Jetzt hast du ja selber gesagt, du bist dort und da bei Startups beteiligt, warst Erstinvestor mitunter, weil du es gesehen hast, auch, dass daraus ein großes Ding wird. Gibt es aber auch etwas, wo du sagst, ich habe es ja damals vorausgesagt, ich habe es ja gewusst und ich habe nicht investiert und ärgerst du dich darüber noch?
Das ist eine gute Frage.
Ich nehme mal an, du hast am Anfang deiner Karriere nicht unbedingt vielleicht auch die Mittel gehabt, um zu investieren, die du vielleicht auch jetzt hast, oder?
Das stimmt auf jeden Fall. Das ist so. Das ist in jedem Fall so. Ich überlege gerade. Also ich sag mal so, wir haben auf unserem Kongress, auf unserem Zukunftskongress, ich habe ja gesagt, den gibt es seit 2002, also jetzt 20 Mal. Wir haben ungefähr 3 Jahre, bevor das iPhone vorgestellt wurde, haben wir auf unserem Zukunftskongress die Frage gestellt, wie entwickelt sich Telefon? Also ich meine, Mobilfunk gab es schon, ja, also das Handy, das gab es schon. Wie entwickelt sich das? Und auf diesem Zukunftskongress, erinnere ich mich sehr genau, haben wir beschrieben, haben wir eigentlich den App Store beschrieben. Wir haben beschrieben, dass es da einen Ort gibt, wo man Programme runterladen kann und lautet dieses Zeug. Aber haben damals, das hat tatsächlich einerseits wie du sagst, am Geld gelegen. Am Anfang seiner Karriere hat man halt noch nicht so viel Investitionsmöglichkeiten finanziell gesehen. Aber es hat auch am eigenen Mindset gelegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Damals war ich also so klassischer Wissenschaftler. Ja, ich habe dafür gebrannt und dafür gelebt, Prognosen aufzuschreiben und habe mich gefreut, wenn Menschen meine Bücher gelesen haben. Und das war das war der Sinn meines Lebens damals. Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, zu diesem Zeitpunkt in eine Firma zu investieren, die irgendwie ein Smartphone herstellt, was einen App Store im Hintergrund hat. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Bin ich erst später drauf gekommen, ja, weil ich dann gesehen habe, dass die Zukunftsstrategien, die wir für Unternehmen, für mittelständische Unternehmen hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, also hauptsächlich so im deutschsprachigen Raum, machen, dass die wirklich bei den Unternehmen zu Abermillionen, manchmal Milliarden Gewinnen führen. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, Mensch, jetzt hast du irgendwie eine tolle Sache gemacht, eine tolle Strategie gemacht und wirst ganz gut bezahlt dafür, kriegst irgendwie ordentlich Tagessätze. Aber also hättest du diese Tagessätze getauscht in ein kleines Investment, dann hättest du viel, viel mehr. Naja. Und dadurch bin ich sozusagen selber dazu gekommen, was tatsächlich dazu geführt hat, dass ich jetzt inzwischen sogar einen kleinen Investmentfonds gegründet habe und mittelständische Unternehmen, die glauben oder die verstehen, dass sie selber Startups gründen müssen, es aber selber nicht können, die lagern das jetzt sogar bei uns aus. Also die geben uns den Auftrag sozusagen, gründet für uns diese Startups und macht sie groß, was eine ganz schöne Entwicklung für einen Zukunftsforscher ist, weil natürlich auch das eigene Leben und der eigene Wirkungskreis natürlich sich verbreitert hat, klar.
Lieber Sven, das waren ganz, ganz tolle Antworten da mit dabei. Jetzt zum Abschluss vielleicht noch 3 kurze Fragen zu deiner eigenen digitalen Welt. Denn auch du schreibst Bücher, du liest klarerweise auch Bücher. Aber wie konsumierst du das Ganze? Bist du da eher am Kindle zu Hause? Ist es das klassische Buch oder ist es eher das Hörbuch?
Also das, was ich am meisten mache, ist das Hörbuch tatsächlich, ja, Podcasts, Hörbücher und so weiter. Einfach, das ist einfach die effektive Nutzung von Autofahrtzeiten sozusagen, ja. Ich habe eben in meinem Tagesablauf wesentlich mehr Zeit, Auto zu fahren oder verbringe wesentlich mehr Zeit im Auto, als ich dann abends. Ich habe noch 3 kleine Kinder, die wollen auch noch was von mir, ja. Also ich habe abends wenig Zeit, Bücher zu lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich aber ein Buch zur Hand nehme, dann noch wirklich klassisch. Also dann ist es noch auf Papier und mit Umschlag und dann dort, wo ich bin und nicht mehr weiterlese, mache ich ein schönes Eselsohr rein, damit ich weiß, wo ich wieder aufschlagen muss und so weiter. Also da bin ich sehr, sehr klassisch. Das muss ich gestehen, wenn es wirklich um geschriebene Bücher geht. Aber das Allermeiste sind im Augenblick Hörbücher.
Du bist ja selbst berufsbedingt auch in der digitalen Welt zu Hause. Wann warst du das letzte Mal 3 Tage offline?
Puh. Also jetzt mal unter uns, offline ist jeder, der ein Smartphone besitzt, ist nicht offline. Also das Smartphone ist immer, ist 24 Stunden online, ja, und tut auch Dinge, die, von denen wir möglicherweise nicht immer 100% wissen, dass sie gerade in diesem Augenblick getan werden. Ich glaube, das letzte Mal richtig offline war ich vor Corona in einem, also im, das muss gewesen sein, im März 2019. Da bin ich mit einer Gruppe bin auch so als Mentor für Privatpersonen, die sich weiterentwickeln wollen, unterwegs. Und da bin ich mit so einer Gruppe von Menschen, die in meinem Mentoring-Programm sind, auf den Kilimanjaro gestiegen. Und da war ich wirklich eine ganze Woche, offline. Ansonsten mache ich so, dass ich im Urlaub mit meiner Familie, den ich natürlich zwischendurch auch mal hatte, ist ja klar, da mache ich es dann immer so, dass ich das Smartphone schon sozusagen in der Unterkunft lasse und den Tag eigentlich ohne Smartphone verbringe, aber dann abends dann doch nochmal schaue, was ist denn passiert und ein paar E-Mails anschaue und so weiter. Also da bin ich nicht komplett.
Eine letzte Frage noch. Wir haben heute schon über Medizin und künstliche Intelligenz gesprochen, aber wenn du selbst ein kleines Wehwehchen verspürst, gehst du da zum Hausarzt oder fragst du Dr. Google?
Das ist eine gute Frage. Ich war ewig nicht beim Hausarzt. Der einzige Grund, warum ich in den letzten 5 Jahren, 6, 7 Jahren beim Hausarzt war. Ich habe mir 2 Impfungen verpassen lassen und das ging beim Hausarzt hier schneller als im Impfzentrum sozusagen. Ja. Deshalb war ich beim Hausarzt. Insofern ist mir das, ja, also habe ich mit Hausärzten wenig zu tun. Ich bin aber jetzt auch kein Hypochonder. Also ich gucke nicht bei jedem Wehwehchen nach, was da irgendwie Google sagt, sondern ich komme ganz gut durchs Leben, durch den Merksatz meiner Großmutter, den sie mir irgendwann mal gesagt hat, irgendwie die meisten Krankheiten, gerade so im Bereich von, was weiß ich, Erkältung oder so, die kommen 3 Tage, die bleiben 3 Tage, die gehen 3 Tage, also warte 9 Tage und dann ist wieder gut sozusagen. Damit fahre ich eigentlich ganz gut.
Lieber Sven, ich hoffe, das bleibt bei dir auch lange noch so, dass du keinen Hausarzt brauchst. Das waren ganz, ganz tolle Antworten. Danke auch für die Zeit. Wir haben jetzt, glaube ich, fast eine Stunde miteinander gesprochen. Es waren so viele spannende und wirklich tolle Antworten dabei. Herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank für deine Fragen. Hat mir großen Spaß gemacht.
Liebe Hörer, das war eine weitere Ausgabe von Think Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Bis dann.